Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 13. Februar. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Aare, Liegewiese, Büvette. Bern stimmt über die Sanierung des Lorenebads ab. Vermessen, überwacht, vernetzt. Das Kunstfestival Captured macht die unsichtbaren Sensoren sichtbar. Zu sehen dieses Wochenende im Kornhaus Forum.
Diese ganze Daten, die auch von uns kommt, endet unsere ganze Vorstellung von der ganzen Welt jetzt.
Und wie sind die Realitäten im besetzten Westjordanland? Yara Nassar versucht in ihren Workshops Fragen dazu zu beantworten. Und morgen auch in Bern.
Wenn man einmal da ist, dann kann man nicht umhin, als wirklich die Machtverhältnisse vor Ort zu verstehen und zu verstehen, was ein historisches Unrecht ist, was da gegenüber den Palästinensern geschieht.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Nachricht aus dem Kanton Bern. Die Justizvollzugsanstalten sind mit 107% Auslastung weiterhin überfüllt. Darüber berichtet die Zeitung Der Bund. Die Regionalgefängnisse in Bern, Biel, Burgdorf, Moutier und Thun verzeichneten letztes Jahr eine Auslastung von 124%. Zu den engen Platzverhältnissen für die Eingewiesenen komme eine hohe Belastung für das Aufsichts- und Betreuungspersonal sowie für das Pflegepersonal der Gesundheitsdienste. Auch Staatsanwaltschaft und Gerichte sind mit ihren Kapazitäten am Anschlag. Viele der Inhaftierten sitzen Ersatzfreiheitsstrafen ab. Das sind Bußen oder Geldstrafen für kleinere Delikte, die in Haft umgewandelt werden, weil sie nicht bezahlt wurden. Eine Gefängniscontainersiedlung in Burgdorf scheiterte im vergangenen Herbst im Großen Rat. Nun kommt im März ein Vorstoß für eine abgespeckte Variante. Außerdem liegen verschiedene weitere Vorstöße zum Thema vor. Eine Motion verlangt, dass der Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe in Form von gemeinnütziger Arbeit ermöglicht wird. Der Kanton Bern plant bei der bestehenden Strafanstalt in Witzwil einen Neubau mit 200 Plätzen. Rund 150 Plätze sind für den geschlossenen Vollzug gedacht, der Rest für Untersuchungs- und Sicherheitshaft. Sie dienen als Ersatz für das in die Jahre gekommene Regionalgefängnis Biel. Nach Grand-Montana. Zwei Walliser Anwälte haben Strafanzeige gegen Nicolas Ferraud, den Gemeindepräsidenten von Grand-Montana, eingereicht. Wie Watson berichtet, vertreten die beiden Anwälte ein schwer verletztes Opfer des Brandes und dessen Eltern. Ferraud wird fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung des Lebens anderer, fahrlässige Brandstiftung sowie eine Reihe von Verstößen gegen das Gemeindegesetz vorgeworfen. Insbesondere geht es um das Gesetz über den Schutz vor Bränden und Naturgewalten. In ihm sind Pflichten und Verantwortlichkeit festgelegt. Die Anzeige richtet sich auch gegen Jacques und Jessica Moretti, die Betreiber der Bar, in der es in der Neujahrsnacht zum Brand kam. Nach Deutschland, genauer nach München. Dort beginnt heute die jährliche Sicherheitskonferenz. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs haben ihre Teilnahme angekündigt. Wie das SRF berichtet, steht die Konferenz unter dem Motto Under Destruction. Im Zentrum steht das angeschlagene Verhältnis zwischen den USA und Europa. Auf europäischer Seite bestünden wachsende Zweifel, ob die USA im Falle eines russischen Angriffs den NATO-Partnern beistehen würde. Die europäischen Regierungen wollen daher aufrüsten und militärisch unabhängiger von den USA werden. Morgen Samstag ist in München eine Großdemo gegen das iranische Regime angekündigt. Erwartet werden bis zu 100.000 Menschen aus der ganzen Welt. Als Redner soll Reza Pahlavi auftreten. Er ist der älteste Sohn des letzten iranischen Schahs und gilt heute als der bekannteste Oppositionspolitiker im Exil. Die Außenminister von Deutschland und Frankreich fordern den Rücktritt der UNO-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese. Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Hintergrund sind Äußerungen Albaneses während einer Online-Konferenz vor einigen Tagen. Dabei habe die Rechtswissenschaftlerin im Zusammenhang mit Israel von einem gemeinsamen Feind gesprochen. Frankreichs Außenminister Barrot bezeichnete Albanese daraufhin als politische Aktivistin, die mit ihrer Wortwahl sowohl der palästinensischen Sache als auch den Vereinten Nationen schade. Deutschlands Außenminister Wade Pfuhl erklärte in einem Statement, Albanese habe sich bereits in der Vergangenheit vielfach Ausfälle geleistet. Er verurteile ihre jüngsten Aussagen über Israel. Sie sei in ihrer Position unhaltbar. Albanese wehrt sich vehement gegen Forderungen nach ihrem Rücktritt. Im italienischen Fernsehsender La Sette sprach sie von einem beispiellosen Angriff gegen eine Expertin der Vereinten Nationen. Sie bestreitet, dass sie mit gemeinsamen Feind Israel gemeint habe. Alles, was über sie gesagt worden sei, sei falsch und daher diffamierend. In die USA. Die Trump-Regierung erklärte gestern, dass sie den Einsatz von ICE-Beamten in Minnesota beenden werde. Die New York Times berichtet. Für viele EinwohnerInnen Minnesotas, die das beispiellose Ausmaß an Strafverfolgungsmaßnahmen und physischer Gewalt in den letzten 2 Monaten miterlebt hatten, ist diese Ankündigung eine willkommene Wende. Dennoch äußerten einige Skepsis, ob die Regierung ihre Ankündigung auch umsetzen würde. Seit Beginn der ICE-Razzien Ende letzten Jahres haben Beamte in Minneapolis 3 Menschen erschossen, darunter 2 US-BürgerInnen. Laut offiziellen Angaben nahmen die Beamten außerdem mehr als 4000 EinwandererInnen ohne Papiere in Minnesota fest, von denen einige wegen schwerer Verbrechen verurteilt worden waren. Nach Argentinien. Der argentinische Senat hat gestern das Arbeitsreformgesetz von Präsident Javier Milei verabschiedet. Reuters berichtet. Oppositionelle peronistische Abgeordnete hatten gegen die Reform gekämpft und argumentiert, dass das Paket den seit langem bestehenden ArbeitnehmerInnenschutz gefährde. Die Reform lockert die Einstellungsvorschriften, ändert das Urlaubszeitensystem, ermöglicht die Verlängerung des Standardarbeitstages von 8 auf 12 Stunden und die Zahlung von Gehältern in Fremdwährung. Zudem beschränkt die Reform das Streikrecht. Während der Debatte am Mittwoch kam es vor dem Kongressgebäude zu Auseinandersetzungen zwischen DemonstrantInnen und der Polizei. Der Gesetzesentwurf wird als nächstes im Unterhaus debattiert und zur Abstimmung gebracht. Und noch eine Meldung zur globalen Geopolitik. Elon Musks Satellitensystem Starlink gewinnt in Kriegs- und Krisengebieten an Wichtigkeit als Kommunikationsmittel. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Ursprünglich diente Starlink dazu, entlegene Gebiete, die nicht mit Kabel oder Glasfaser erschlossen sind, mit dem Internet zu verbinden. Mittlerweile ist der Anwendungsbereich deutlich größer. So nutzt beispielsweise das ukrainische Militär Starlink. Im Sudan nutzen es vor allem die Rapid Support Forces für die Kommunikation und die Koordination ihrer Milizen. Bei den Protesten im Iran Anfang Jahr habe sich Berichten zufolge ein großer Schwarzmarkt für Starlink-Terminals entwickelt. So konnte die Protestbewegung trotz Abschaltung des Internets ihre Demonstrationen gegen die Regierung koordinieren. Auch in Venezuela seien mit Starlink Informationssperren durchbrochen worden. In Gaza wird es seit 2024 für humanitäre Zwecke genutzt. Der breite Zugang für ZivilistInnen bleibe aber bislang eingeschränkt. Oft ist Starlink in Konfliktgebieten die einzige Internetquelle. Dadurch hat Elon Musk viel Macht. So verweigerte er beispielsweise der Ukraine den Zugang für einen Angriff nahe der Krim. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf 2 Grad. Der Samstag startet zunächst bewölkt und trocken, ab Mittag regnet es, zeitweise könnte es schneien. Dies bei Temperaturen zwischen 5 und 0 Grad. Am Sonntag ist das Wetter ähnlich, am Sonntagabend setzt Regen ein, der den ganzen Montag über anhält.
Rabe Info.
Am 8. März stimmt die Stimmbevölkerung über die Sanierung des Lorenebads ab. Das Lorenebad war Ende des 19. Jahrhunderts eines der ersten Flussbäder der Schweiz. Noch heute ist es bei vielen BernerInnen beliebt, sei es fürs Baden in der Aare, einen Nachmittag auf der Liegewiese oder eine Portion Pommes in der Büvette. Unser Politikredaktor Noah Piu hat sich die Vorlage genauer angeschaut. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, wieso das Bad genau saniert wird.
Ja, das Lorenebad befindet sich in einem schlechten Zustand. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Seit der Eröffnung hat das Bad keine umfassenden Sanierungsarbeiten erlebt.
Weist das Bad Mängel auf?
Ja, sowohl die Stützmauer bei der Liegewiese als auch der Damm zur Aare hin, die haben Risse. Außerdem ist die Wasserqualität in den Schwimmbecken schlecht. Das Wasser ist trüb und voller Algen. Das wird auch fast nicht mehr genutzt.
Wieso genau ist die Wasserqualität so schlecht?
Ursprünglich floss die Aare durch das Schwimmbecken. Seit über 70 Jahren ist das aber nicht mehr so. Im Sommer wird das Becken stattdessen mit Grundwasser gespiesen. Dadurch gibt es aber einen geringeren Wasseraustausch und dazu kommt, in vergangenen Hochwassern hat sich eine dicke Schlammschicht am Boden gebildet.
Das soll sich nun mit der Sanierung ändern?
Ja, genau. Der Damm, der wird an zwei Stellen zur Aare hin geöffnet. Dadurch fließt die Aare wieder durchs Becken, was die Wasserqualität verbessern soll.
Sind noch weitere Änderungen geplant im Rahmen dieser Sanierung?
Wie gesagt, sind Damm- und Stützmauer sanierungsbedürftig. Dies soll behoben werden. Außerdem will die Stadt mehr Bäume pflanzen, insbesondere auf der Liegewiese im Süden der Anlage, soll es dadurch mehr Schattenplätze geben. Die Stadt will damit auch gleich die Biodiversität erhöhen. Schließlich erneuert die Stadt die Technik und saniert Garderoben und Toiletten. Diese werden zu Universal-WCs umgebaut.
Wird das geschichtsträchtige Lorenebad dadurch ganz anders aussehen in Zukunft?
Nein, die Stadt, die will nur so viel wie nötig sanieren, um den Charakter des Bades beizubehalten.
Trotzdem kostet der Umbau 22 Millionen. Wieso so viel?
Ja, die hohen Kosten haben zu tun mit der Lage und der Zugänglichkeit des Bades. Das Lorenebad ist nur über Fußwege erreichbar. Damit der Umbau nun möglich wird, muss der Uferweg vom Altenberg her an zwei Stellen verbreitert werden.
Was genau hat das Stadtparlament zu den hohen Kosten gesagt?
Ja, diese Kosten haben einige schon als hoch oder zu hoch bewertet. Gegen das Projekt gestimmt hat am Ende aber nur die SVP.
Nun wird über die Sanierung des Lorenebades abgestimmt. Wenn dies angenommen wird, bliebe das Lorenebad während des Umbaus geschlossen.
Die Bauarbeiten sollen nächstes Jahr im Herbst beginnen und dann in der Sommersaison 2028 bleibt das Bad tatsächlich geschlossen. Im Frühjahr 2029 sollen die Arbeiten dann aber beendet sein.
Über die Sanierung des Lorenebades kann die Berner Stimmbevölkerung bis am 8. März abstimmen. Alle Abstimmungsbeiträge könnt ihr nachhören auf unserer Webseite.
Rabe Info.
Sensoren messen unsere Schritte, unseren Puls, unsere Schlafqualität. Sie stecken in Smartphones, Autos, Fitnessarmbändern und zunehmend auch in den Räumen, in denen wir leben. Doch was bedeutet es eigentlich, wenn unser Alltag permanent erfasst, analysiert und ausgewertet wird? Das Berner Kornhaus Forum widmet sich mit dem zweitägigen Festival Captured genau diesen Fragen. BesucherInnen können dort hautnah erleben, wie Sensortechnologien unseren Körper, unsere Wahrnehmung und unser Verständnis von Öffentlichkeit verändern. Chris Salter ist Professor für immersive Kunst an der Zürcher Hochschule der Künste. Er hat die Ausstellung mitkuratiert. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, was ein Sensor überhaupt sei.
Ein simpel elektronisches Gerät, die Änderungen in der Umgebung erfassen kann und dann diese Daten in Informationen, die ein Computer lesen kann. Das ist eigentlich, was ein Sensor ist.
Chris, tragen Sie jetzt gerade in diesem Moment einen Sensor auf sich?
Ich habe neben mir meine Apple iPhone 12 Pro. Das hat ungefähr 7 bis 10 Sensoren. Darunter so Gesicht erkennen, Beschleunigungssensor, Nahrungssensor, Umgebungslichtsensor. Sehr, sehr viel in ein Gerät.
Sie kuratieren das Festival Captured, das dieses Wochenende im Kornhaus Forum in Bern zu sehen ist. In diesem Festival Captured untersuchen Sie nun, wie diese Sensoren und Datenerfassungsgeräte unser Verständnis von der Welt prägen oder verändern. Wieso genau ist diese Fragestellung überhaupt wichtig?
Es ist wichtig, weil diese ganze Sensoren sammelt Unmenge von Daten von uns jede Sekunde. Und diese Daten fangen an, wirklich unsere ganze Weltanschauung zu beeinflussen. Man denkt, es ist alles natürlich von KI und all diese Algorithms. Aber was wirklich notwendig sind, ist diese ganze Empfangsgerät, die diese ganze Daten erfassen kann und dann analysieren und dann so Sinn machen aus was, weil ein Sensor ist ein einfaches elektronisches Gerät. Es braucht Intelligenz oder irgendwelche Software-Kontexten, wo diese ganzen Daten dann analysiert werden kann. Und das ist, was interessant ist, ist, dass diese ganze Daten, die auch von uns kommt, endet dann unsere ganze Vorstellung von der ganzen Welt jetzt.
2 Tage dauert das Festival Captured, das dieses Wochenende im Kornhaus Forum in Bern zu sehen ist. Darin ausgestellt werden Videoprojektionen und auch Installationen. Daneben gibt es Workshops und Diskussionsrunden. Was genau erwartet Besuchende an diesem Festival?
Es gibt ein breites Spektrum von Sensorentechnologien und wie diese Sensorentechnologie auf nicht nur so, sagen wir, Schweizer Körperlichkeit, sondern auch eine Körperlichkeit, die aus Indien oder aus Chile, aus dem sogenannten Global South kommt. Und deswegen kommt dann eine breite Perspektive von Diversitäten und Kontexten.
Das Festival, es ist eine Kooperation von unterschiedlichen KünstlerInnen aus der ganzen Welt. Kunstschaffende aus Bern, aus Zürich, aus Neu-Delhi in Indien, aus Santiago de Chile kommen für dieses Projekt zusammen. Wie genau kam diese Kooperation zusammen, Chris Salter?
Das Projekt kommt ursprünglich aus einem Pro Helvetia gefördertes Projekt, das heißt Synergy. Das war ein Programm von Pro Helvetia, die neue Netzwerke über Kunst, Wissenschaft und Technologie versucht zu schaffen. Und diese verschiedenen Positionen kommen aus der Schweiz, aber auch diese, habe ich gesagt, diese globale Mehrheitswelt sozusagen. Sehr unterschiedliche Auffassung von Daten, Wahrnehmung und körperliche Wissen und Erfahren. Und dann das Festival ist dann aus der Großzügigkeit von der Schweizer Nationalfonds, das AGRA-Programm, was Wissenschaft in der Öffentlichkeit dann gefördert. Und deswegen ist es eine 2 Jahre Arbeit mit diesen verschiedenen Künstlern. Jeder Ort hat Residencies und dann ist dieser Austausch zwischen diesen verschiedenen Sites ermöglicht aus dieser Förderung und auch diesen Netzwerken.
Chris Salter ist Professor für Immersive Arts und Direktor des sogenannten Immersive Arts Space an der Zürcher Hochschule der Künste. Die Ausstellung Captured ist am Samstag und Sonntag im Kornhaus Forum in Bern zu sehen.
Rabe Info.
Wer ist das Westjordanland und wenn ja, wie viele? Dieser Frage geht ein Workshop im queer-feministischen Raum in der Reitschule nach. Dieser Workshop erklärt die Besatzung im Westjordanland, wie sie funktioniert und was das konkret für die Menschen dort bedeutet. Angeboten wird er von Yara Nassar. Sie ist Künstlerin und Schriftstellerin und war mit dem Bildungsnetzwerk FFIPP 2 Sommer im besetzten Westjordanland. Dort traf sie Dutzende Organisationen und erlebte ihre Realität vor Ort mit. Nassar arbeitet vor allem in Ramallah mit dem Ashtar-Theater, welches unter anderem psychosoziale Projekte mit palästinensischen Kindern durchführt. Simon Keller hat mit ihr über ihre Arbeit und die Palästina-Bewegung in Deutschland gesprochen.
Yara Nassar, du wirst am Samstag in Bern im queer-feministischen Raum in der Reitschule einen Workshop zum besetzten palästinensischen Westjordanland geben. Du warst selbst über das Bildungsnetzwerk FIP vor Ort. Wie hast du die Begegnungen mit den Menschen vor Ort wahrgenommen?
Es ist sehr leicht, im besetzten Westjordanland Leuten zu begegnen, weil die meisten Leute sehr offen und sehr freundlich sind. Natürlich haben viele eine gewisse Müdigkeit, dass AusländerInnen kommen und sich die Besetzung ansehen und dann sagen, oh Gott, das ist ja ganz schlimm, und dann fahren sie wieder und es ändert sich nichts dran. Also es ist eine Müdigkeit und dadurch ein kleines Stück weit auch ein Misstrauen präsent. Aber wenn man sich ehrlich für die Leute interessiert, dann sind sie wirklich sehr offen. Das heißt, eine sehr große Gastfreundschaft, ein sehr offener Umgang mit dem, was passiert. Und es ist halt wirklich sehr offensichtlich, was passiert. Also wenn man einmal da ist, dann kann man nicht umhin, als wirklich die Machtverhältnisse vor Ort zu verstehen und zu verstehen, was ein historisches Unrecht das ist, was da gegenüber den Palästinensern geschieht.
Yara Nassar, wie kam es dann dazu, dass du dich entschieden hast, für andere Menschen Workshops zum besetzten palästinensischen Westjordanland anzubieten?
Ich habe mich immer schon natürlich aus familiären Gründen sozusagen für die Region interessiert. Und dann natürlich in Deutschland aufzuwachsen, kriegt man eine sehr ausführliche, was ja auch gut ist, Holocaust-Bildung. Und ich habe mich immer gefragt, wie ich glaube, so viele andere auch, wie konnte das damals passieren? Und dann habe ich mehr und mehr angefangen, darüber zu lernen, was im besetzten Palästina passiert, und habe mich auch da gefragt, so warte mal, wie können wir das jetzt zulassen? Wie kann die Weltgemeinschaft das jetzt zulassen, dass das passiert? Und natürlich liegt da die Antwort ganz stark in den ökonomischen Verhältnissen, also so, wer davon profitiert, dass da Leute unter einem Apartheid-System leben, dass da Völkermord und Vertreibung durchgeführt wird. Aber so kam das für mich. Und dann gibt es in Deutschland eine sehr starke Abneigung dagegen, überhaupt über das Thema zu sprechen. Das ist jetzt noch mal viel stärker geworden, aber das ist schon seit Jahren und Jahren so. Und mir haben gelegentlich mal Leute gesagt, so, du kannst es gar nicht wissen, du warst da ja noch nie. Und dann bin ich halt hingefahren. Um es mir eben selber anzusehen. Nicht, dass man das muss. Man kann, es gibt genug Materialien, dass man von hier aus das lernen kann. Aber seitdem ich das dann in Person erlebt habe, war klar so, okay, das ist was, das lässt mich nicht mehr los.
Neben diesen Workshops bist du auch als Schriftstellerin aktiv und hast ein Projekt zusammen mit Johanna Rothe realisiert mit dem Titel »Widerstand ist Liebe«. Dort verschiebt sich der Fokus nach Deutschland. In Deutschland lebt eine der größten palästinensischen Bevölkerungsgruppen Europas. Demnach ist auch die Palästina-Bewegung groß und um die dreht sich dieses Buchprojekt Widerstand ist Liebe. Was war genau der Anstoß für dieses Projekt?
Also das Projekt war eine Idee von Johanna, die dann damit zu mir gekommen ist. Es ist eine Anthologie mit Geschichten aus der Palästina-Bewegung in Deutschland. Wir haben ungefähr 18 Geschichten, die auch ein sehr breites Spektrum abdecken. Also bei einer geht es um eine Benefizveranstaltung und ein Kunstwerk. Bei einer Geschichte geht es um eine verlorene Liebe eines Menschen aus Gaza. Bei einer geht es um das Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Bei einer geht es um eine sozusagen liberal verdrehende deutsche Sicht auf diese ganzen Fragen. Es ist eine sehr vielfältige Anthologie geworden. Wir hatten einen offenen Aufruf. Und unsere Idee war wirklich, das für die Bewegung zu machen und das auch festzuhalten, wie sehr Widerstand auch im Alltag verknüpft ist. Weil irgendwie so der Alltag geht ja weiter. So, also wir haben jetzt knapp 2,5 Jahre andauernden Völkermord und trotzdem muss man ja irgendwie aufstehen und das Geschirr abspülen und zur Arbeit gehen und so weiter. Und wie sich das für die Menschen, also was bedeutet das im Alltag wirklich, in dieser Widerstandsbewegung zu sein und gleichzeitig diesen Alltag zu haben. Und ich bin sehr stolz auf die tolle Auswahl an Texten, die wir haben. Und wir hoffen, das Buch im Frühling diesen Jahres rausbringen zu können. Und die ganzen Infos dafür kann man sich auf dem Newsletter auf unserer Webseite anmelden. Das ist widerstand-ist-liebe.de.
Du hast von diesen Geschichten erzählt. In dieser Anthologie geht es zentral auch darum, Teil einer Widerstandsbewegung zu sein und gleichzeitig den Alltag weiterleben vor dem Hintergrund eines laufenden Völkermords in Gaza. Viele Menschen aus dieser Palästina-Bewegung haben selbst Bezug zur Realität in Palästina und auch zu Israel. Wie hat sich die Wahrnehmung dieser Menschen verändert? Kannst du ein Beispiel nennen?
Für ganz viele ist ein großes Gefühl der Desillusionierung da. Ganz viele beschreiben, wie sie realisiert haben, dass dieses Land sie eigentlich nicht haben will und dass sie zum Sündenbock erklärt werden. Und ganz, ganz viele beschreiben auch, dass sie vorher dran geglaubt haben, dass Deutschland ja seine Vergangenheit aufgearbeitet hätte und jetzt realisieren, dass das nie so war und dass das immer nur eine Performance war und dass das nur für gewisse Leute gilt. Also meine Freundin Uli Raz, die ebenfalls hier in der Bewegung aktiv ist, jüdische Israeli, die spricht von den guten Juden und den schlechten Juden und dass Deutschland halt doch nach wie vor das unterteilt. Und wir sehen einen extremen Anstieg von anti-arabischem Rassismus und das antipalästinensischen Rassismus speziell. Und das zieht sich durch alle Bereiche des Alltags, des Lebens. Und es gibt einfach so ein stillschweigendes Ausschließen von den allermeisten arabischen Menschen aus dem öffentlichen Leben. Und dann sehen wir natürlich einen ganz krassen autoritären Staatsumbau im Rechtssystem. Also dass vor allem über das Migrationsrecht, dass das ganz stark eingeschränkt wird, das Asylrecht ganz stark eingeschränkt wird, aber dann auch über eine Versicherheitlichung. Also dass die Polizei in vielen verschiedenen Bundesländern sehr viel mehr Befugnisse jetzt kriegt und mehr Gelder kriegt. Und es ist wirklich erschreckend, so wie sehr der Teil der Bevölkerung, den das noch nicht betrifft, das einfach geschehen lässt. So, weil klar, jetzt als Palästina-Bewegung sind wir irgendwie die Speerspitze. Und das Argument, was jetzt herangezogen wird, um diese ganzen neuen Gesetze durchzusetzen und diese ganzen neuen Praktiken durchzusetzen, aber das wird nicht bei uns bleiben. Das wird auf die Klimabewegung angelegt werden, das wird auf feministische Bewegungen angelegt werden, es wird auf alle sozialen Gerechtigkeitsbewegungen angelegt werden. Das betrifft alle.
Proteste, die sich mit Palästina oder PalästinenserInnen solidarisieren, die werden insbesondere in Deutschland stark unter Druck gesetzt. Sie sind Polizeirepressionen ausgesetzt. Darüber haben auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International Berichte veröffentlicht und dies stark kritisiert. Im Zuge dieser Widerstandsbewegungen ist auch das Werk The German Playbook entstanden. Es ist im letzten Jahr in Zürich veröffentlicht worden, auf Englisch. Es entstand durch antizionistische Jüdinnen, die in Zürich leben. Jay Isadore und du werden im Anschluss an den Workshop das Buch The German Playbook vorstellen. Kannst du einen kurzen Einblick geben?
In diesem Büchlein geht es um die Strategien, die Deutschland nutzt, um Palästina-Solidarität mit Repressionen zu überziehen. Das Buch wurde geschrieben mit dem Anlass, dass diese Repressionstechniken in die Schweiz kommen. Das heißt, es ist sehr, sehr hilfreich jetzt für Leute, das zu sehen und dann sagen, dann könnt ihr sozusagen von dem lernen, was in Deutschland jetzt schon passiert ist und sehen, wie man das dann in der Schweiz und in anderen Ländern natürlich verhindern kann. Und da haben wir drei Lesungen dieses Wochenende, am Freitagabend in Basel, am Samstag in Bern und am Sonntag in Lausanne.
Als Künstlerin und Schriftstellerin, insbesondere auch mit diesem Projekt Widerstand ist Liebe, dokumentiert ihr eine sozialgesellschaftliche, eine politische Bewegung. Yara Nassar, nimmst du deine Aktivitäten auch als Archivierung oder als Dokumentation des Zeitgeschehens wahr?
Weniger, auch wenn Archivierung super, super wichtig ist. Und ich habe eine Freundin, die in Archiven arbeitet und immer wieder sagt, so alle sozialen Gruppen, die aktiv sind, sollten sich ein Archiv aufbauen, weil ansonsten weiß man schon in 40 Jahren nicht mehr, was Leute alles so getrieben haben. Aber unser Hauptansatz ist wirklich, das als lebendiges Dokument zu verstehen und das als Teil eines künstlerischen Widerstands auch zu verstehen. Also es ist nicht nur sozusagen an die Nachgeborenen, um jetzt Brecht zu zitieren, sondern wirklich für die Leute jetzt und dass die Leute jetzt wissen, sie sind nicht alleine in ihren Gefühlen, in ihren Kämpfen. Sie sind nicht unsichtbar, dass sie sich repräsentiert sehen können und auch, dass andere vielleicht darüber einen Zugang finden können.
Der Workshop findet morgen um 15 Uhr im queerfeministischen Raum in der Reitschule Bern statt und die Lesung The German Playbook im Anschluss um 19 Uhr.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 13. Februar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Noah Piu, Sarah Heinzmann und Simon Keller. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.